Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
In einem echten Schlachthof sind wir heute mit dem Persönlich. Im luzernischen Schötz hat der Kulturverein Treff eine Metzgerei, die seit Jahren leer steht, umgewandelt in ein Kulturzentrum. Aber nicht so auf die schicke Art, sondern mehr so auf die kreativ-chaotische. Nur das Wochenende stellen Künstler ihre Werke aus, spielen Bands und lesen Autoren ihre Geschichten. Voilà. Und wir machen den Abschluss von diesen Events heute. Und meine Gäste sind Zita Affentranger. Sie ist Journalistin und ehemalige Russland-Korrespondentin vom Tagesanzeiger und wohnt jetzt mit ihrer Familie wieder hier im Luzernischen. Und da ist auch der Daniel Amrein, Biobäck aus der Nachbargemeinde Valvio. Er ist zentrum bekannt als Eigenbrötler. Schön, dass ihr beide da seid. Wir sitzen hier auf Stuhl mit so wunderbaren Kuhfell überzogen. An der Wand ist ein Spreiereibild über uns, bambelt Kunst. Draussen ist ein echter Saugring an der Wange angemacht. Daniel Amrein, ist noch schon ein bisschen schlecht?
Nein, also ich habe gerne Fleisch und der Tod ist für mich echt kein Problem. Das Leben ist bei mir wichtig.
Aber das Leben ist auch kein Problem?
Nein, gar nicht.
Aber habt ihr die Zoll gesehen, draussen?
Nein, ich habe sie nicht gesehen, aber ich kann es. Ich weiss, wie das aussieht.
Kommt ihr manchmal an so Orte wie hier?
Nein, eigentlich nicht. Schlachthof nicht, aber...
Also ich meine nicht Kulturschlachthof.
Ja, Kultur, sorry. Also ich mache Brotkunst und Brot und Fleisch ist eigentlich noch zusammen, ja. Mhm.
Zita Affentranger, ihr habt in Russland gelebt, in Moskau 5 Jahre. Gibt es dort auch so eine Art Kultur, eine Subkultur, wie wir jetzt hier da in diesem Schötz im Schlachthof haben?
Es gibt schon so etwas, aber es ist wirklich sehr ein Randphänomen und es bewegt sich in der Regel sehr sub.
Also, was heisst das, sehr sub?
Es ist eigentlich praktisch Untergrund und das... so ein Publikum in so eine Einrichtung käme und dann noch so ein gemischtes Publikum, das ist eigentlich unvorstellbar und geradezu bizarr ist die Vorstellung, dass irgendein Kreml-Radio käme, irgendwelche Leute dort gehen interviewen.
Das ist also schon noch ein bisschen speziell, was wir jetzt hier haben.
Ja.
Daniel Amrein, ihr seid in Valvio. Wie sagt ihr?
Wow.
Oh Gott, wow. Also das Wiel lässt er einfach fallen. Das Wiel lässt er einfach fallen.
Ja, also bei uns heisst es wow.
Ja, wow. Die sind also in Wow auf die Welt gekommen und leben immer noch dort mit euren drei Söhnen. Ihr seid in Eppenwil auf die Welt gekommen, Zeitaffentranger, seid jetzt wieder dort mit eurer Familie. Was hat einem dermassen in diesem luzernischen Hinterland, dass man da ist und da bleibt?
Es ist schön.
Ja, was ist schön?
Ja, die Landschaft, die Leute und so weiter. Und ich glaube, es gibt einem Wurzeln. Wurzeln, wo man sich auch irgendwie darauf verlassen kann, wenn man nicht da ist. Und wo man dann aber auch wieder dazu zurückkehren kann. Also ich hätte mir es nicht träumen lassen, aber dass wir, wieder, dass wir jemals in Eppenwil...
Ihr sagt Wil am Schluss.
Eppenwil, ja. Wohnen würden, aber es stimmt und es ist gut so.
Was sagt ihr zu dem, Daniel Amrein? Warum gefällt es euch?
Ja, ich bin da verwurzelt natürlich und die Leute passen mir und ich habe das Geschäft da und meine Lieferanten, die sehr wichtig sind, die auch Freunde sind und ja, ich bin da daheim eigentlich.
Habt ihr mal die Option gehabt, überhaupt wegzugehen, an einem anderen Ort zu leben?
Ja, ich habe natürlich schon meine Wanderjahre gemacht als Bäcker und habe mal so Lust gehabt zum Auswandern. Einsame Insel, das hat mich noch so ein bisschen gereizt. Und bin mal 2 Monate gegangen und Ja, kann man es sagen, ich habe es gesehen nach 10 Monaten.
Ja. Warum? Was hat euch denn gefällt?
Ja, es ist mir natürlich, die Leute haben mir einfach, die längere Zeit da waren, sind irgendwie
also
so.
Also konkret sind ihr wo gewesen?
In Boracay, also in Philippinen. Mhm. Dort zumal ist es also wirklich eine einsame Insel gewesen, ohne Strom, nichts. Aber alle so 4, 5 Jahre schon da waren, haben irgendwie die Ablöscher gehabt, sind den ganzen Tag im Schatten nachher und das haben wir eigentlich, da müssen wir sagen, sie haben einen Bäcker gesucht dort und haben gefunden, ich wäre noch einer, der dort Brot backen könnte. Und nur zum Brot backen ist mir das zu wenig gewesen. Also die Leute haben mir da schon gefällt, die so ein bisschen etwas unternehmen und
etwas machen, einfach nur schön haben.
Genau. Also, die haben die Schönheit nicht mehr gesehen.
Ja. Ihr habt ein Käppi an, dort steht ein Eigenbrötchen drauf. Ihr heisst Eigenbrötchen, ihr macht euer eigenes Brot. Wie ist es zu diesem Namen gekommen?
Also ich habe von meinen Eltern ein Geschäft übernommen und mit dieser Marktgeschichte habe ich offensichtlich gefunden, das ist meine Welt und das elterliche Geschäft hat einfach nicht mehr gepasst. Und ich habe das vermietet in meinem Berufskollegen und da habe ich einmal, natürlich, ich wollte den Weg von dem Kaffee Amrein und haben natürlich das
also eure Eltern haben genau, sowohl Bäckerei gehabt, wie genau, auch ein Kaffee.
Und mit dem wollte ich dir zeigen, dass eine neue Ära anfängt und wir haben das eigentlich wieder, das ist nicht von mir der Name, da haben wir den weitergegeben, ich habe einen Grafiker und ich habe meine Lebensgeschichte mal erzählt und Wochen später sind wir wieder dort hin und da hat es eigentlich für ihn nur eins gegeben, das ist der Eigenbrötler. Und ich habe schon noch müssen schnell überlegen und dann gefunden, mal, der passt, oder? Also, das ist nicht nur mein Geschäftsname, sondern das ist mein Leben, der Eigenbrötler ist schon so.
Ich muss euch schnell beschreiben. Weil vielleicht hört man so daheim. Also, ihr habt ein Mikrofon, so ein Headset auf dem Kopf, oder? Und das klappert jetzt bei euch daheim, wo ihr das Radio hört, wahrscheinlich von den beiden Ohrenringli. Ihr habt 2 goldige Ohrenringli. Länge Zopf hinten ab und noch ein längs Zöpfli vorne ab. So ein Boxwärmli. Das ist ja auch ein Markenzeichen vom Eigenbrötler, oder?
Ja, also ich mache das nicht als Markenzeichen, sondern. Ich lebe so, wie ich bin und das schätze ich auch. Ich kann eigentlich so sein, wie ich bin.
Seit wann habt ihr denn so lange Haare?
Ja, ich habe natürlich schon immer geträumt von dem. Ich bin als Kind, haben wir natürlich dürfen ins Kaffee rein, bei meiner Mutter, also bei meinen Eltern. Und so 1970 war natürlich Hippie-Zeit, alle mit den langen Zöpfen gekommen. Und ich habe dort auch schon die Leute bestimmt. Dann habe sie auch so angeschaut und so träumt von mir. Wenn ich so gross bin, werde ich auch mal so Haare. Und die Mutter hat mich dann auch wieder geweckt aus dem Traum und hat gesagt, ich habe dich zu meinem Coiffeur angemeldet.
Ja.
Da haben wir schon gewusst, dass es geht. Oder? Wir hatten einen alten Coiffeur gehabt, ich bin da rein und ich habe gesagt, so viel da.
Also
gesagt,
er zeigt etwa einen Zentimeter abschneiden. Spitzen schneiden.
Ja, genau. Und der Coiffeur hat gesagt, Mutter hat schon angerufen und dann hat schnell durch.
Was schnell durch? Mit der Tonne?
Ja, mit der Maschine. Und dann war wieder Kahlschnitt und ich bin 3 Wochen nicht mehr ins Kaffee. Ich habe mich dann wieder geschämt. Und ja, das ist umso älter sie geworden, umso mehr Zentimeter ist es mit der Haar geworden. Und dann war es zu lang gewesen. Und jetzt kippen sie wieder, jetzt wird es wieder langsam in Kindheit, jetzt locken sie wieder. Und
es ist also jetzt wird es wieder ein bisschen weniger.
Genau,
es ist alle Jahre. Das Käppi an, das habe ich nicht gesehen. Die Taffendranger habt ihr auch eine Geschichte mit Haar. Ihr seid mit 12 Geschwistern in diesem Eppenwil aufgewachsen.
Mit 11, wir sind zusammen 12.
Ja, klar, zusammen 12, ja. Genau. Hat man euch da in Corpore lange Zöpfchen gemacht, oder wie?
Ja. Also ich habe bis zur 6. Klasse lange Zöpfe gehabt, ja. Und dann bin ich dann das erste Mal weg von daheim. Bin auf Beromöster in die Kante gekommen, dann hat man den Zopf abgeschnitten. Und seitdem habe ich kurze Haare. Und bin jetzt beglückt mit 3 Töchtern, die alle 3 lange Haare haben.
Wieso beglückt? Und was heisst das?
Weil sie sich nicht gerne strahlen und weil es doch eigentlich gäbiger wäre, wenn die Haare kurz wären.
Aha, also sie wollen sich gerne nicht gerne strahlen. Also, sie tun sich schon gerne strahlen?
Nein, sie haben nur gerne lange Haare.
Ah, das dürftet ihr machen?
Genau.
Ihr seid 2001 fünf Jahre lang als Russland-Korrespondentin ab 2001. Ihr habt in Moskau gelebt, zusammen mit eurem Mann und den beiden älteren Töchtern. Also mit einem Baby seid ihr schon gegangen, und das zweite ist nachher in Russland auf die Welt gekommen. Wie seid ihr denn dazu gekommen, mit einem Baby in einer 12-Millionen-Stadt zu arbeiten?
Ja, ich meine, das Moskau war eigentlich immer mein heimlicher Traum gewesen. Also ich habe Russisch studiert und für mich war klar, ich wollte Journalismus und für mich war auch klar, ich wollte die beiden Sachen verbinden. Und das hat mich schon lange fasziniert. Ich habe auf der Redaktion schon auf diesem Gebiet gearbeitet. Und als ich dann vom Tag angestellt wurde, hat man das eigentlich auch schon gemacht im Hinblick auf das Moskau. Mein Mann hat sich, der eigentlich nichts mit dem am Hut hat, hat sich überschnurren oder überzeugen. Und dann war aber auch klar, dass wir wollen auch Familie haben. Und irgendwie haben wir dann gefunden, ja, das lässt sich auch verbinden. Und dann ist dann die Nina auf die Welt gekommen. Und als sie dann da war, haben wir gepackt und sind gegangen.
Und wo habt ihr denn gelebt in Moskau?
Wir hatten eine Wohnung in der Nähe von der Universität, von der Lomonossow-Universität. Wir haben von dort etwa 20 Minuten auf den Rotplatz.
Und das war also eine normale Wohnung mit der Stadt oder speziell?
Jetzt muss ich eigentlich alle Wohnungen zumindest in der Stadt. Also es gibt kein Häuschen oder irgendwelche Inseln oder soziales Hochhäuser. Und unser ist ein ehemaliges Ausländer, also es hat so Ausländer-Ghetto gehabt zu der Sowjetzeit. Ein grosses ist im Zentrum, wo es dann wirklich, das ist eine riesige Wand von Haus, oder? Und dort haben dann alle gewohnt, damit man sie gut können kontrollieren. Und dann hat es ein kleineres, so ein Ghetto gehabt mit 3 Häusern. Dann, das war dann nachher schon offen gewesen. Es war einfach für uns einfacher gewesen, dort eine Wohnung zu mieten. Weil auf dem freien Markt, wenn man das frei nennen will, in Moskau eine Wohnung zu mieten, ist es eine relativ riskante Angelegenheit.
Aber warum denn? Was kann denn riskant sein?
Ja, also erstens mal wird man finanziell über den Tisch gezogen, zweitens gibt es eigentlich keine Vertragssicherheit, drittens kann es sein, dass morgen die Wohnung leer ist und viertens kann es sein, dass morgen die Schlösser ausgewechselt sind. Oder? Und das haben wir dann gefunden, also mit dem Kind noch, also wir brauchen da irgendwie...
Aber was die Schlösser ausgewechselt sind? Ihr habt eine Wohnung, ihr mietet, ihr zahlt die Miete und dann plötzlich erklärt jemand, ihr könnt da nicht mehr rein, oder wie?
Ja, das gibt es.
Aber warum?
Warum? Ja, wir haben ja dann schon gezahlt und vielleicht will sie dann jemand anders oder vielleicht will man ein bisschen Geld erpressen oder vielleicht gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, warum das so ist.
2001 seid ihr in Moskau angekommen. Was war denn gesellschaftlich und politisch für ein Klima in Russland?
Es war eigentlich ein relativ gutes Klima. Also ein Jahr vorher ist der Putin an die Macht gekommen und das ganze Chaos von den 90er Jahren hat sich dort eigentlich recht gut stabilisiert. Die Leute waren eigentlich so weit zufrieden gewesen, haben gefunden, mal, jetzt können wir wenigstens mal ein bisschen durchschnaufen. Das war so ein bisschen der erste Grundstimmung, so ein bisschen vom ersten Teil gewesen. Und der zweite Teil, dort hat man dann einfach gesehen, dass die sogenannte Stabilität immer mehr in eine Stagnation übergeht und dass eigentlich gar nichts mehr geht, also dass sie jetzt wirklich einfach die Putin-Leute in den Medien, im Staat, also in der Regierung, im Parlament, in den Medien sowieso, mit dem haben sie angefangen, Kontrollen übernehmen und jetzt eigentlich ihre Macht verwalten. So.
Und dass sich nicht mehr sehr viel bewegt.
Das ist praktisch nichts mehr
wert. Der Aufbruch vorher aus den 90er Jahren ist eigentlich...
Der war komplett da gewesen. Und man hat auch, also, da hat man, da sind ja die Leute auch froh gewesen, dass der da war. Weil das ist irgendwie einfach aus dem Ruder gelaufen und sie haben das auch irgendwie nicht verkraftet. In keiner Hinsicht. Und darum sind sie froh gewesen, dass der Putin die Ruhe gebracht hat. Aber nachher hat man ja irgendwie nach einer gewissen Beruhigungsphase, hat man ja müssen einen Schritt weitergehen. Also sich wenigstens mal überlegen, was will man eigentlich mit dem Land machen? Wie kann es denn weitergehen? Wie kann Russland in die Zukunft gehen? Das hat alles nicht stattgefunden, sondern man hockt bis jetzt einfach da und verwaltet seine Macht, kassiert ab. Und das ist es dann gewesen. Das ist jetzt gerade ein bisschen grob gesagt.
Ja, es ist halt auch mal kurz zusammen, aber wir kommen später noch mal darauf zurück. Der Daniel Amren hat vorhin so rübergeschaut, wo er gesagt hat, er hätte Mann überschnurrt. Was wäre jetzt, wenn ihr mit der Zeit anfangen wäre geheiratet gewesen, hätte die 2000 gesagt, Schatz, wir gehen auf Russland leben. Was hättet ihr gesagt?
Ja, ich wäre sicher mitgegangen. Also ich weiss nicht, was die für eine Brotkultur haben, aber ich glaube, die können wir schon auch noch etwas hören.
Was haben sie für eine Brotkultur?
Also, sie machen spezielle Brote. Sie machen zum Beispiel ein Brot mit Koriander und so, das ist sehr fein. Aber es gibt einfach keine Breite. Und es gibt zum Beispiel auch einfach ein normales Rauchbrot. Oder? Wir hätten alles gegeben für einen Rauchenbengel.
Also alles gewürzt.
Aber das hat es einfach nicht gegeben. Oder? Das Weissbrot ist grusig. Und das Dunkelbrot ist an sich fein, aber es verleidet einem einfach irgendwann.
Aber dann
also das wäre
Geschäft zu machen.
Das wäre super.
Ja, der Markt wäre riesig. Daniel, aber ihr habt Bäcker gelernt, aber eigentlich war das ja nicht die erste Wahl von eurem Beruf.
Nein, ich habe weder geshootet, noch bin ich in einem Verein gesehen. Ich habe einfach meine Tiere gehabt. Ich habe sehr viele Tiere gehabt. Und mein Hund war sehr wichtig. Und dann bin ich durchs Maulenmoos. Das war mein Revier. Und Vögel beobachten und rumträumen, das war eigentlich mein Ding gewesen. Und dann habe ich natürlich irgendetwas mit Tieren lernen. Und das hat es damals keine Prüfe gegeben. Oder praktisch keine Prüfe mit Tieren. Und so Tierpfleger mit so Tiger und Leuen, das wäre eigentlich mein...
Das hätte er gerne gemacht.
Gern.
Aber als was denn konkret? Was hat er denn noch vorgestellt? Der Löwenbändiger?
Ja, schon nicht gerade. Ich hätte schon gleich angefangen mit so ein bisschen Pflegen und so. Einfach Tier und Raubtier hat mich interessiert. Und mein Vater hat gesagt, ja, lehr Speck, dann kannst du das immer noch machen. Also Handwerkprüfe sind da gesucht gewesen, in diesen Zoologischen Garten. Ich habe den Beck gelehrt und habe dann die Lehre gleich mal in den Schach gedacht, jetzt wäre das der Zeitpunkt für so einen Tiger und Bändiger. Oder? Und ich habe den angerufen und die haben mir natürlich die Hoffnung gerade fertig gemacht.
Wo habt ihr angerufen?
So Basel. Für ein
Schnupperlehre
oder so ein Praktikum. Und die haben mir gesagt, natürlich, Tiger, Leute, das geht gar nicht, oder? Also, da wird zuerst Esel und Lama, sowas. Ja. Und das war mir dann schon zu wenig gewesen, und ich habe dann auch Konditor-Confiseur gelernt.
Konditor-Confiseur, nachdem das mit dem Tiger nicht geklappt hat.
Genau.
Mal, das leuchtet ein, oder? Ja, mal, ja. Also, aber seid ihr denn gerne weg geworden, eigentlich?
Ja, nein, ich kann natürlich das als Sprungbrett, um mit den Tiger und Leuen zu arbeiten. Das wär, aber obwohl, ich habe ihn nachher gerne bekommen, also, wo man gesehen hat, was man daraus machen kann und auch, was man auch nicht machen sollte. Das habe ich dann auch gesehen. Oder?
Was sollte man nicht machen?
Ja, ich habe einfach nachher meinen Stil gesucht. Es war eigentlich nicht mein Brot oder meine Arbeitsweise. Und ich habe gefunden, so mache ich es nicht. Ich wollte mein eigenes Brot machen.
Also, ihr habt eben nachher die Bäckerei vom Vater und von der Mutter
genau,
übernommen.
Die hat das vorher lang... andere Jahre noch hinter mir gebracht. Und habe natürlich schon ein bisschen am Anfang das Geschäft übernommen, wenn du nicht so gross sozial integriert bist, als kein Verein mitmachst und nichts. Das war schon noch schwierig gewesen. Und habe natürlich immer im Hinterkopf gehabt, mein Brot zu machen. Oder? Also das heisst, dass ich von der Region, also die Lieferanten sind mir sehr wichtig gewesen, wo ich heute so ein Netzwerk habe, wo ich wirklich das überkomme, was ich will. Und das sind nicht mehr Lieferanten, das sind Freunde geworden. Und wir haben in der jetzigen Zeit haben sogar einen Tag weniger um den Bach, wo ich den Einkauf mache. Da gehe ich zu den Bauern, hole meine Milch, trinken einen Kaffee dort und ja, das lebt sich gut so.
Ihr habt aber eben die Bäckerei übernommen, ich möchte noch mal darauf zurückkommen und ihr habt den normal, konventionell Betrieb übernommen. Warum hat euch das nicht gepasst?
Ja, es war gerade so eine Zeit gewesen, wo natürlich mit diesen Fertigmischungen und ich habe natürlich meine eigenen Brot auch probiert reinzubringen. Sie waren immer Ladenhüter, sind immer irgendwie auf der Seite gesehen oder zuletzt gegangen. Das hat mich ein bisschen gefrustet und ja, ich hatte einfach per Zufall bin ich dann eigentlich auf den Markt gekommen. Also wir sind dann einmal mit dem Metzger und Weinbauer sind wir an die Lugau. Da habe ich gefunden, ah, das ist super, kann ich mal meine Kreationen machen und sind dann auch gut angekommen in Luzern. Und das war eigentlich ein Sprungbrett, zum sagen, mal, das probiere ich.
Und nachher, schlussendlich hat er das Geschäft jetzt eben vermietet. Du seid jetzt auf dem Merit in Luzern. Wie seid ihr denn auf den Merit gekommen?
Aber das hat natürlich noch zu tun mit der Luga, mit der Gewerbeausstellung. Dort ist ein Senior gekommen, der hat ein Tour-Ticket gehabt und der ist eben mein Brot gekauft. Und am Ende dieser Ausstellung hat er mir gesagt, am Erd, kommen Sie am Erd auf Luzern? Und ich habe gesagt, ja, kommen wir da, schauen wir mal. Und ich dachte, es hat Samstag mir genug zu tun, als wir hier noch am Erd gehen. Und der hat immer so nach 10 Monaten wieder angerufen, haben Sie jetzt dich mal beworben? Und ich habe immer gesagt, ja, ich mache es dann so. Und das ist richtig lästig geworden, oder? Und irgendwann habe ich gesagt, ja, ich habe mich beworben, aber das geht nichts, oder? Und dann hat er gesagt, ja, ich kenne aber den Mehrpolizist und der weiss nichts von dem, oder? Das ist natürlich, und da habe ich so überlegt, ja, so ein oder so stirbt, da muss vielleicht etwas dran sein. Und habe mich beworben und die haben mir gesagt, ja, das kann 2 Jahre gehen, bis sie einen Standplatz bekommen. Und das ist, die Geschichte ist dann vergessen gegangen. Und irgendwann hat er angerufen, den Mehrpolizist, und hat gesagt, wir haben den Platz für sie, oder? Da habe ich dann gerade noch so eine Blitzaktion machen. Ein Kollege hat mir aus alten Türen einen Tisch gezimmert. Und bei dem irgendwann mal, den Tag X, bin ich dann an dem Erd, oder? Mit 2 Körbli Brot. Und da ist der Mehrpolizist gesehen, der hat mir ein Visitenkärtchen gegeben und hat gesagt, wenn etwas ist, nur ich mal Leute, nicht die anderen Fragen. Das sind die komischen, die Marktfahrer.
Sind das komische, die Marktfahrer? Sind die komisch?
Ja, ich habe gefunden, in dem Fall bin ich jetzt auch komisch. Ja. Und es ist natürlich dann schon, also ich hatte schon eine Krise gehabt. Das ist dazwischen umgegangen, da kein Mensch hat mich jetzt interessiert, was mein Brot probieren oder kaufen. Und nach, sagen wir mal, 2 Stunden, ist dann wirklich einer gekommen und der hat gesagt, you have Softbread, oder? Und ich hatte eigentlich Softbread, ja, Züpfen.
Einfach ein weiches Brot hat er wollen, ja.
Und dann hat er das verrissen und in den Kindern gegeben, die haben alle Schwänge gefüttert. Ich habe gedacht, das kann es nicht sein, oder? Das Vogelfutter verkaufen, das sozusagen, oder? Ja. Das mache ich nicht mit, oder? Und bin daheim und hat das natürlich erzählt und die haben gesagt, ja, du musst Zeit haben, du musst sicher 3-4 Monate, dann kannst du immer noch aufhören. Und da hat mir ein bisschen Mut gemacht und ja, hast du durchgezogen und immer ein bisschen mehr und mehr. Und irgendwann habe ich 4 Kistchen mit und die verkauft und ich habe den ganzen Weg gesungen, als ich heimgefahren bin. Ich hatte so Freude gehabt. Mhm. Also das ist eigentlich so ein bisschen, ja, die ersten Leute. Wobei, daheim hatte ich eigentlich nur Arbeit gehabt. Also, es war eigentlich immer noch ein Verlustgeschäft gewesen, oder? Mein Lohn war eigentlich noch nicht zu alt gewesen.
Und mittlerweile stehen Sie Schlangen bei euch alle am
Ja, jetzt haben wir natürlich so, wirklich, das ist eine wahre Freude. Also es ist auch eine Kundschaft, die ich liebe. Also wenn ich gehe, suche das auf. Ich brauche das für mich.
Wieso liebt ihr denn die Kundschaft? Was ist denn?
Ja, das ist, ich gehe jetzt 10 Jahre. Das ist so ein bisschen, es hat eine Merkbeziehung gegeben. Es hat natürlich sehr viele Geschichten in der Hand, die ich liebe. Ich liebe Geschichten und jetzt weniger, weil es so viele Leute hat, kann man weniger Kontakt haben. Aber die Anfänger haben natürlich halbe Familiengeschichten mitbekommen.
Also, was die Leute euch erzählen?
Ja, die erzählt haben. Und das liebe ich eben schon. Und wenn ich dann am Samstag gehe, mache eine Nachlieferung, fahre zu, die Leute stehen da, 4 Reihen, wir sind 5 am Verkaufen.
4 Reihen?
Und ja, jetzt sage ich gerade,
der Frühling ist wirklich der Stosszeit
und so. Und ich fahre zu und ich denke, leck, die wollen alle mein Brot, oder? Das ist
schon noch gut für das Ego, oder?
Ja, ich gehe meine Streicheleinheiten holen.
Super. Die verkaufen nicht nur ein feines Brot, verdienen noch Geld, sondern haben auch noch wirklich etwas für das Gemüse.
Ja. Ja, aber es ist einfach ein Top. Ich suche das einfach auf. Ich habe die Leute gerne, oder? Also, wir können sie natürlich mit der Zeit und so. Ja, das ist wirklich eine schöne Sache.
Es klingelt vom Ohrenring am Mikrofon. Zeitaffendranger, geht ihr manchmal auch zu Luzern auf den Merit?
Ja. Das nächste Mal werde ich schauen, ob ich ihn finde.
In Moskau, muss man das vorstellen, gibt es dort auch einen Merit?
Ja, das ist sogar sehr wichtig. Also, Also wenn man wirklich gute, vor allem Früchte und Gemüse und so hat, dann müssen wir auf den Markt gehen. Gehandeln.
Gehandeln. Stichwort Handeln sowieso. Die haben diverse Mal müssen handeln. Stichwort Korruption, der Staat, der eigentlich wirklich mit dem funktioniert, mit der Bestechung und so. Was habt ihr da erlebt?
Also ich habe natürlich versucht, mich möglichst von dem fernzuhalten, weil es widerspricht einem dermassen, es widersteht einem dermassen, jemanden zu zahlen, damit er das macht, was er eigentlich müsste machen. Oder? Sei das ein Staatsbeamter oder irgendwas. Es hat einfach so zwei, drei Situationen gegeben, wo auch wir nicht um das herum sind. Und
zum Beispiel was denn?
Verkehrspolizei. Wir hatten ein Auto und das Auto, das war an sich eine Quelle ewigen Ärgernisses. Es war ein russischer Lada Sputnik.
Lada Sputnik?
Ein Lada Sputnik.
Nicht schlecht.
Und er ist, also, wo wir ihn gekauft haben, hat er schon mal eine kaputte Benzinleitung gehabt. Und kurz darauf haben wir ihm neue Felgen müssen drauf tun, weil das ist normal, dass bei diesem Modell sind die Felgen immer kaputt, oder? Okay. Und dann ist er immer im entscheidenden Moment stopp und so weiter und so fort. Und zu allem einen hat man das Auto müssen jedes Jahr neu registrieren. Und das war jedes Mal ein 2-3-tägiges Theater, das aber dann freundlicherweise mein Mann gemacht hat. Und er war dann auch der, der in die Fänge von der berühmt-berüchtigten russischen Verkehrspolizei geraten ist. Und zwar ist er bei uns in der Nähe, er ist einkaufen am Samstag, ist er links abzweigt, wo wir schon 4 Jahre lang links abzweigt sind, wo jeder Russ links abzweigt.
Aber man dürfte eigentlich nicht.
Und man mit gewissen Erstaunen festgestellt hat, oh, das hat ja eine doppelte Sicherheitslinie.
Ja.
Und dann ist dann, ich bin daheim gewesen mit dem Kind, kommt das Telefon, mein Mann, du, ich hocke im Streifenwagen von der Polizei. Ziemlich erschreckt. Ja,
ist das sehr ungemütlich? Also hier ist ja manchmal, die sind ja noch freundlich eigentlich. Wenn man irgendetwas Schlimmes gemacht hat, nicht.
Nein, die russische Polizei ist nicht wirklich freundlich. Also sehr unfreundlich sogar. Und also, es gibt Umfragen, da sagt jeder vierte Russ, sagt, ich bin von der russischen Polizei schon misshandelt worden. Oder? Also das ist also schon ein bisschen... Und dann nachher sagt ja, soll mir das mal geben, oder? Und dann sagt ja, was eben, mein Mann hat eine doppelte Sicherheitslinie befallen, ich soll ihm das mal sagen, oder? Das sei im Fall schlimm. Dann sagt ja, ist gut, ich sage es. Ich verstehe es ja, dass er das schlimm findet. Und dann nachher sagt ja, da müssen wir jetzt Konsequenzen tragen, oder? Und ich habe gewusst von einem Kollegen, der sich vor kurzem das Gleiche zur Schulter gekommen hat, müssen vor Gericht. Weil man kann dann nicht einfach einen Bus zahlen, sondern müssen vor Gericht, müssen die Fahrausweis abgeben. Und das war kurz, bevor wir in die Schweiz zurück sind. Ich dachte, nein, das darf nicht sein. Und dann habe ich gesagt, ja, ob es dann neben mir, ich habe dann auch ein bisschen aufgezählt und ein bisschen gejümmert, das kommt meistens noch relativ gut an. Und habe dann gesagt, ja, ob es denn nicht irgendeine andere Möglichkeit gäbe, oder, dass wir das Problem lösen können. Und dann hat er gesagt, ja, also das Wichtigste sei mal, dass er seinen Fehler eingesehen
hat. Also die moralische Instanz hat sich
ja
markiert.
Das haben wir dann irgendwie ein bisschen abgehakt, oder, dass wir gesagt haben, jawohl, wir sind schuldig. Und nachher haben sie gesagt, ja, eben, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gäbe, dass wir den Gerichtstermin vermeiden und so. Und er hat gesagt, ja, das kam ganz darauf an, oder? Und dann habe ich einfach Hoffnung geschöpft. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn er sich das vorstellt, weil ich einfach nicht recht gewusst, oder? Weil die Russen, die machen das super, die legen einfach eine Note in Ausweis, oder? Und dann nimmt der Polizist den Ausweis und mit der rechten Hand rollt er das Nötchen auf und steckt sie Hose. Dann ist die Sache geritzt, aber bei mir war das nicht so gewöhnt.
Also man kann nicht einen machen auf, ja, ich kenne hier eure Seite nicht, ich mal ein bisschen etwas sponsern, und dann ist das ironisch.
Er hätte ich nicht wollen versuchen, weil da kann man dann in die Teufelsküche kommen, wenn man sie dann beleidigt, dann ist es dann nicht mehr gemütlich. Oder? Also dann findet, was? Er hat das Gefühl, ich sei korrupt. Ja. Oder? Also, und dann nachher, ja, ist das immer so ein bisschen weiter, habe ich mich so ein bisschen angefragt. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, ja, was schlägt sie denn vor? Oder?
Kommst du auch nicht vor? Das ist jetzt die Einladung.
Jetzt habe ich den Schuss. Jetzt muss ich sagen. Sie sagt, ja, 500 Rubel. Das waren damals 25 Franken. Und dann hat er gesagt, ja gut, also wenn wir wirklich eingesehen, was wir da falsch gemacht haben und wenn wir also auch versprechen, das nie mehr zu machen, oder? Wir haben es auch nie mehr gemacht. dann sage ich das okay, oder? Mhm. Und dann noch einmal meinen Mann dran gehabt und sagte, okay, gib mir 500 Rubel und komm heim. Und dann ist er dann heimgekommen und dann hat er gesagt, er hatte nur einen 1000-Rubelschein gehabt. Und dann hat er einfach 1000-Rubelschein nie gesagt, sie verrauscht. Dann habe ich gefunden, okay, es ist ja gut rausgekommen.
Also ihr müsst quasi Sachen machen in Russland, die ihr wisst. Also ihr habt eben das Auto-Beispiel gebracht, wo ihr müsst immer wieder neu anmelden. Und da muss man quasi sich schuldig machen. Also man kommt zu gewissen Sachen nur über das Schmieren.
Ja, und zu gewissen Sachen kommt man gar nicht. Also es gibt wirklich Konstellationen, wo... Also zum Beispiel hat es so eine Regel gegeben aus der Sowjetzeit, wenn man kam, hat man müssen Z ausfüllen, wie viel Bargeld das man mitbringt. Dann ist das gestempelt worden, je nachdem hat man es noch müssen vorweisen. Bei der Ausreise hat man müssen belegen, was man mit dem Geld gemacht hat. Das war bei einem Restaurant, ja, dieses und jenes gekauft, oder? Und dann hat man müssen ausfüllen, wie viel Geld das man wieder ausführt. Und dann ist das wieder gestempelt worden, oder? Nachher, so wie die Zeit vorbei gewesen und zuerst sind die Zettel ganz verschwunden, plötzlich sind sie wieder da gewesen. Dann haben wir die Zettel ausgefüllt, sind zum Zoll gekommen und dann sagen wir, der alte Käse, oder? Das interessiert doch kein Mensch mehr. Nein, geben mir sicher keinen Stempel. Das brauche ich ja gar nicht mehr. Oder? Und bei der Ausreise hat natürlich der Zöllner gefunden, ja, Entschuldigung, und wo ist der Stempel, oder? Ja, aber euch Kollege, oder? Ja, das geht Ihnen doch nicht an. Er sei schliesslich die Ausreise und nicht die Reise. Super, oder? Und aber dann hat es Theater gegeben und eine Diskussion hin und her. Und dann ist es ein bisschen auf die Tageslaune drauf angekommen, wie glimpflich man davon kommt. Also, es gibt wirklich Situationen, wo man einfach nicht an die Dokumente hinkommt, die man braucht auf einem legalen Weg.
Das heisst, man geht sie kaufen?
Man geht sie kaufen, oder? Oder hoffen darauf, dass es niemand merkt, dass man sie nicht hat. Oder? Und wenn sie dann merken, dass man sie nicht hat, sagt man, ups, habe ich nicht gewusst. Oder man versucht es irgendwie durchzuschummeln, aber es ist kein gutes Gefühl. Und ich meine, wir waren ja noch relativ gut dran, weil wir gewisse wirklich von der Korruption sozusagen zerfressene Gebiete gar nicht. Die Bildung zum Beispiel. Wenn ein Kind soll in eine gute Schule eingeschult werden, dann kostet das einen Bodenbelag oder eine Faxanlage oder eine Telefonanlage oder ein grosses Geschenk für den Direktor. Ohne das gibt es nichts. Oder Gesundheitswesen. Das Gesundheitswesen ist nach wie vor gratis, aber ohne ein paar Rubelschein kommt man gar nicht ins Besprechungszimmer. Oder? Und wenn man dann im Behandlungszimmer hockt und dann irgendwie rauskommt, man muss irgendwie, weiss auch nicht, den linken Zichengrab machen, dann läutet er je nachdem der Privatklinik an und fragt, du, was kostet das bei uns? Bei euch, oder? Und nachher wird der Preis ausgehandelt. Also so.
Das ist nach einem sehr anstrengenden Alltag.
Das ist ein sehr anstrengender.
Aber da verliert man ja enorm viel Zeit mit der Organisation des Alltags.
Enorm viel Zeit und Kraft, ja. Das ist so.
Das geht allen so. Das geht nicht nur den Ausländern so. Das geht auch den Russinnen und Russen so.
Das ist für die Russen noch viel schlimmer. Sie können ja zwar die Regeln, oder? Aber das, was bei uns sich... Also gut, es ist auch beim Arbeiten natürlich je nachdem mühsam gewesen, oder? Aber ich meine, eben wie gesagt, wir haben... Das Gesundheitsding, wir sind einfach in eine Klinik gegangen und haben gezahlt, oder? Von dem her war das für uns erledigt gewesen, oder? Also sie haben wirklich fast in allen Bereichen eben mit dem zu kämpfen, mit dass sie zahlen müssen, dass sie nicht an die nötigen Dokumente, das fängt beim Pass an und hört bei irgendeiner Bewilligung für ein Geschäft aus.
Daniel Amrein, ihr habt vorhin so spontan gesagt, ihr wärt mitgegangen auf das Moskau-Gang noch, wenn ihr das gehört.
Ja, ich werde es haben probiert, ich wäre mal gegangen. Kannst du ja immer wieder retten. Aber mal, so, das würde mich schon noch interessieren. So.
Die hören jetzt persönlich auf der RS1. Wir sind hier in Schötz, im Luzernischen, in einem ungenutzten Schlachthof. Da findet das Wochenende das Kulturprojekt Südpol statt. Und meine Gäste sind Zita Affentranger. Sie war 5 Jahre in Russland für Tagesanzeiger als Russland-Korrespondentin. Und mit dem Daniel Amrein, bekannt und erfolgreich als Eigenbrötler, mit einem ausgewählten Sortiment an Brot. Daniel Amrein, was für Brot sind denn eure Spezialität?
Ja, das ist eine längere Geschichte. Also, ich mache eigentlich Brot, wo Charakter haben, wo ich will ein Brot machen, das regional verankert ist. Das ist mir, also ich verpacke dort den Spirit von meinen Lieferanten rein. Mag vielleicht abgehoben klingen, aber ich vergleiche das auch mit dem Bier. Also, wenn so eine grosse Brauerei Teichhof übernimmt, dann macht man eine riesige Geschichte. Dann sagt man hat die Heimat verloren, Kultur, Bierkultur geht kaputt. Die kontern und sagen, wir machen es immer noch gleich. Wir machen es mit Pilatus Bergwasser. Und die wenigsten würden wahrscheinlich rausgespüren, ist jetzt das vom Seewasser oder Bergwasser. Mhm. Und So habe ich natürlich mein eigenbrötlerische, das ich in das Brot verpacken, merken vielleicht viele nicht, etwas merken. Das heisst, also meine Lieferanten, die Freunde sind, die gehen da Schweiß und Arbeit hinter ihnen, möchte ich möglichst alles in das Brot verpacken. Das heisst, ich tue praktisch alles, was ich bekomme von der Region, ich verpacke. Ich tue nicht nur klein regional. Ich tue natürlich, keine Mischungen machen. Ich will Schaleneier, viele denken, das ist ein normaler Schaleneier.
Aber also normalerweise tut man in der Bäckerei nicht Schaleneier drin. Was tut
ja,
man
drin? Tetra, das ist alles in der Tetra. Milch wird pulverisiert, wird abgemurkst zum Milchpulver. Dann tut man es im Wasser auflösen, tut es im Teig rein. Das wollte ich nicht mehr. Oder ich wollte einfach meine Kühlung sehen, wo die Milch machen. Ist vielleicht so ein bisschen, schon ein bisschen hochgesponnen. Aber einfach, ich wollte einen regionalen Charakter geben. Anscheinend merken das viel. Also die Leute wollen ein ehrliches Brot. Etwas merken sie nicht. Mir ist es auch gleich, wenn jemand sagt, ich habe das nicht gerne. Ich will eh nicht für alle backen, kann nicht für alle backen. Und es wäre traurig, wenn ich der Einzige wäre, der gutes Brot macht. Mhm. Aber ich wollte einfach eine ehrliche Geschichte. Und die Leute spüren vielleicht den Spirit von meinem eigenen Blöderischen, den ich mit dem Brot geben will. Spüren sie wahrscheinlich. Also es gibt Leute, die kommen extra von Zug und kommen auf Luzern und kaufen 5 Brot, das für die Woche reicht. Und das macht schon Freude. Und ich kann mich eigentlich ausleben. Und ich kann machen, was für ein Brot, wenn ich will und nicht muss.
Und ihr könnt eure Zeit selber einteilen. Genau. Also ihr könnt sagen, ich arbeite 4 Tage in der Woche.
Genau.
Und tue nicht expandieren.
Genau.
Warum wollt ihr denn nicht expandieren? Ihr könntet doch reich werden.
Ja, nein. Dann müsste ich einen anderen Job wahrscheinlich machen. Also, nein, wir leben eigentlich gut. Aber ich will einfach den Überblick haben, ich will mich selber sein, ich will können sagen, jetzt gehe ich mal zur Alp. Ja, noch vielleicht.
Ja, zur Alp geht er auch noch.
Genau, und das ist mir einfach wichtig, dass ich noch die Freiheit habe und ohne Grösse werden, nur noch organisieren. Und nein,
dann würde ich freiwillig verzichten darauf, einen grösseren Betrieb zu haben, mehr Einnahmen.
Genau.
Was ist der Gewinn von diesem Verzicht?
Das ist eine total gute Lebensqualität. Ich habe mein Personal, das schon manches Jahr bei mir ist, können. Ich wollte dich nicht vergrössern. Ich bin froh, dass sie bei mir sind. Es sind total gute Leute, die auch selber das Zeug in die Finger haben, wenn ich mal durch den Wind bin. Also, sie schauen eigentlich schon für das Geschäft und für mich auch ein bisschen.
Wie seid ihr denn, wenn ihr durch den Wind seid?
Ja, ich habe manchmal natürlich wieder das Gefühl, da müssen wir noch etwas besser machen. Wenn ich es nicht gemacht habe, ist das nicht etwas anders gemacht worden. Und, ja.
Aber wenn ihr durch den Wind seid, was ist, wenn ihr durch den Wind seid?
Ja, da bin ich mit den Gedanken an anderen Ort. Ich träume etwas um und das gibt es natürlich schon noch viel. Oder bin ich schon wieder denken, zur Alp gehen, Bauernhäusli, so. Ich habe schon verschiedene Gedanken und Projekte, die wir noch im Kopf haben. Und das werde ich jetzt noch nicht genau sagen.
Wenn ihr durch den Wind seid, das ist ein bisschen mehr für euch.
Genau.
Dann seid ihr eben durch den Wind und nicht...
Genau.
Dann bleibt ihr daheim, dann kommt nicht der Eigenbrötchen zum Tragen.
Ja, der ist eigentlich immer präsent. Also ich bin eigentlich immer... Ja, wie soll ich sagen? Ich mache es so, wie ich es für richtig finde. Mhm. Und lasse mir eigentlich sehr wenig sagen. Das solltest du machen, oder das wäre mal gut. Und so.
Hat das Eigenbrötler sie auch Nachteile? Mit eurer Frau zum Beispiel? Seid ihr manchmal so, Baby, jetzt aber?
Ja, vielleicht. Ja, ich kann natürlich mich auch bei Witz anpassen müssen. Also heute gehe ich manchmal auch gerne Velofahren, anstatt die Harley fahren. So solche Sachen.
Eure Frau ist ja Geschäftsführer von der Krebsliga im Luzernischen. Habt ihr aufgehört zu rauchen?
Ja, als ich sie kennengelernt habe, habe ich natürlich blitzartig aufgerückt und jetzt habe ich schon was. Es gibt mir so eine Gelegenheit zu rauchen, aber ja, sie sieht es nicht gerne, macht es etwas heimlicher so.
Ja. Ihr habt ja eure Frau auf eine sehr lustige Art lernen kennen.
Ja, sie war eine von meinen ersten Kundinnen, ist mir aufgefallen, lange Haare, blonde, also graue Haare. Und das Lustige, also ich habe nicht gedacht, das ist jetzt die Frau, aber es hat mir einfach gefallen, das ist eine hübsche Frau. Aber jedes Mal, wo sie gekommen ist, ist immer irgendetwas passiert. Also ist, entweder ist das Brot runtergefallen oder ich bin über die Kiste nie gestürchelt. Und ich habe das falsche Brot eingepackt, also es ist echt peinlich gewesen. Und irgendwann habe ich gedacht, hoffentlich kommt sie nicht mehr. Und sie hat gedacht, ich gehe nicht mehr. Dann tut sich noch etwas an, wenn ich komme. Und sie ist dann wirklich etwa zwei Monate nicht mehr gekommen, dann hat es mir ein bisschen gefällt. Ich habe nicht gewusst, ist das Brot nicht gut gewesen oder was könnte so sein. Und irgendwann ist sie wieder gekommen. Und dann habe ich gedacht, das musst du mal ansprechen. Und habe dann so gesagt, wie sie heisst sie. Und sie hat das sehr mit einem militärischen Ton hat sie gesagt, Petermann.
Und ihr seid gerade die Achtungsstellung.
Ja,
hat er Militär gemacht?
Ja, ja.
Oh.
Und so militärisch, da habe ich ja schon Allergien, oder? Gesättigt. Und ich habe dann so gesagt, die Frau Petermann, oder?
Ich habe gedacht,
das ist mir schon ein bisschen städtisch, das ist auch nichts, oder? Und am Silvester hat es mir eine Flasche Wein gebracht und da habe ich gefunden, ich kann einen Kaffee trinken, wäre schon nicht schlecht. Dann sind wir einen Kaffee trinken und ich durfte Jasmina sagen zu einer. Und am Neujahrstag sind wir dann, also am Silvester das Käfali getrunken, am Neujahrstag sind wir auf einen Abflug gewandert, 2 Wochen später sind wir in die Ferien und seit 8 oder 10 Jahren sind wir ein Paar, wir haben es recht gut, das ist eine tolle Geschichte. Also,
das ist ja rasant gegangen.
Ja, ja, also.
Wenn etwas weiter, weiter's.
Ja, es ist schon ein bisschen so. Aber das erste von diesen vielen Mehrgeschichten ist das wirklich eine der schönsten.
Sie anverdrangen, ihr seid bereits wieder etwa 6 Jahre in der Schweiz. Wie war das, als ihr von Russland zurückgekommen seid, auf das kleine Eppenweil in das Schulhaus? Ihr habt das Schulhaus gekauft und so leicht renoviert, umgebaut. Der Übergang von Russland her.
Also einerseits, nach 5 Jahren sind wir echt so ein bisschen Wehrschaft müde gewesen, weil es ist streng. Mhm. Und die älteste Tochter ist dann auch in die Schule gekommen und das war ja eigentlich auch der Grund gewesen, dass man den Vertrag nicht verlängert hat und nicht länger geblieben sind. Und es war irgendwo durch ein Heimspiel gewesen, weil ich bin ja in Eppenweil aufgewachsen. Wir sind in diesen 5 Jahren regelmässig bei meinen Eltern und dann bei meinem ältesten Bruder und seiner Familie in Eppenweil auf Besuch gewesen. So rund 2 Mal im Jahr. Wenn unsere Kinder gesagt haben, auf dem Spielplatz zu den anderen Kindern, sie gingen in die Schweiz, dann haben sie nicht gesagt, sie gingen in die Schweiz, sondern sie gingen auf Eppenweil.
Und Eppenweil
worauf,
ist die
dann, worauf uns dann draussen bei unserer Rückkehr alle gefragt haben, ob es schön war, sei es Zeppenweil, auf Zeppenweil. Und insofern war es ein kleines Heimspiel gewesen. Und das Schulhaus, ich bin ja selber in dem Schulhaus in der Schule.
Ihr habt dort Lehrer lesen und schreiben?
Genau. Unsere Küche ist im Hanski-Zimmer und der Geschirrschrank steht, wo früher der Altar gestanden für die Schulmesse. Ja, und das, wir haben das eigentlich dann auch sehr genossen, wirklich ins Grüne zu kommen nach den 5 Jahren in einer Grossstadt. Und die Kinder mussten sich da ein bisschen umgewöhnen. Sie haben am Anfang gar nicht allein auf draussen getraut, weil draussen kann man ja nicht allein, oder? Es muss ja immer jemand mit. Und das hat dann so ein bisschen Anlaufzeit braucht, aber jetzt sind wir alle sehr, sehr zufrieden.
Vor einem Jahr habt ihr einen Streifschlag gehabt, einen leichten Hirnschlag. Was ist da passiert?
Ja, ich bin aus heiter hellem Himmel, habe ich einen starken Kopf bekommen und bin dann nachher Teil vom Arm nicht mehr gespürt, Teil vom Gesicht nicht mehr gespürt und bin dann irgendwie so nicht bewusstlos geworden, aber doch ziemlich so ein bisschen weggetreten. Und dann hat man die Diagnose gestellt und hat dann gesagt, ja, in dem Alter sollte das eigentlich schnell wieder gut werden. Und dann hat es aber dann Komplikationen gegeben. Und, aber jetzt, so nach einem Jahr, habe ich das Gefühl, mal jetzt kommen wir wieder ins Gleis zurück.
Ist da etwas zurückgeblieben?
Ja, ich bin einfach noch nicht so schnell. Ich kann nur eine Sache aufs Mal machen und nicht 5, 6, wie das halt sonst manchmal der Fall war. Mhm. So solche Sachen, ja. Mhm.
Seid ihr erklüpft? Ja?
Ja, schon. Mhm.
Ich werde nochmal auf Russland zurückkommen, weil
Russland hat ja hier häufig nicht so ein gutes Image. Also man sagt, die reichen Russen kommen, oder? Und meinen das nicht im besten Sinn. Wie seht ihr das? Ihr habt ihr gelebt?
Es gibt einen ziemlich grossen Unterschied zwischen den Russen, die da sind, und den Russen, die dort sind. Und die Russen, die da sind, das sind meistens die Neureichen und die sind wirklich unausstehlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sie sind arrogant, sie sind laut, sie haben ihnen gehört die Welt, sie schauen auf ihre Landsleute nur runter. Das ist nur, das ist Stahl bei ihren Füßen, oder? Und die benehmen sich nicht nur da so, die benehmen sich in Moskau genau gleich. Das sind die, die einem irgendwie mit der Mercedes-Karosse hier überfahren auf der Straße, oder? Und wo wirklich, also erstens auf ihre Leute abschauen und zweitens auch absolut nichts dran setzen, irgendetwas zu tun für das Land, oder? Ich meine, sie haben selbst schamlos bereichert, oder? In der Regel ja auch nicht auf legalem Weg, und, aber sie können da keine Skrupel. Und die Russen, also ich meine, Moskau ist eine harte Stadt, also es ist keine kuschelige Stadt, wirklich nicht. Und die Leute gehen ja auch ruppig miteinander um. Also auch zum Beispiel im Laden, also wenn ich gehe und Brot kaufen, muss ich schauen, dass wir es nicht um die Ohren schleuen. Also von wegen ein freundliches Gespräch am Markt und so, also. Sepp ist weniger
skeptisch, gefragt. Ich habe ja wirklich auf das Russland wollt.
Eher schwierig. Und, aber es gibt wie, das ist noch schwierig zu erklären. Man kommt ja irgendwann mal dann mit Leuten ein bisschen näher in Kontakt. Und dann sieht es dann plötzlich sehr viel anders aus. Also die Russen, wo man ein bisschen näher können und die einem auch irgendwo in seinen Freundeskreis aufnehmen, das sind sehr zuvorkommende, ruhige Leute, sehr kultivierte Leute, sehr hilfsbereite Leute und auch sehr, sehr ehrliche Leute. Also das steht in einem krassen Gegensatz irgendwie zu dem, wo einem so auf den ersten Blick begegnet. Mhm. Und die regen sich grauenhaft auf über die neuen Russen, die vor allem auch, also das trifft sie wirklich, dass sie Image so schlecht ist im Ausland, eben genau aufgrund von dem. Mhm.
Daniel Lammerein, was denkt ihr von den reichen Russen?
Ja, ich habe es jetzt auch ein bisschen so in Erinnerung, oder? Aber ich kenne es zu wenig, aber so, man sagt schon, dass sie so ein bisschen arrogant sind, aber
Aber welchen Stand habt ihr keine?
Nein, Russen eigentlich wenig.
Aber ihr habt sicher viele Touristen in Luzern?
Ja, schon. Das sind natürlich alle, die anlängen wollen. Das ist ein bisschen das Problem. Also,
was? Die also Asiaten, das Brot?
Die Asiaten wollen immer zuerst Brot drücken und anlängen, voraus sie kaufen.
Aha.
Und von der Hygiene. Aber sie selber hat natürlich immer einen Mundschutz. Aber mit den Fingern...
Ich sehe schon, das widerspricht sich ein bisschen. Wir kommen schon langsam zum Ende von dieser Sendung. Daniel Lammerein, ihr seid ein Eigenbrötler. Ihr habt ein Geschäft, das Eigenbrötler heisst. Ihr habt jetzt drei grosse Söhne. Wenn ihr jetzt sie anschaut und so daran denkt, wie ihr als Jung war, was wünscht ihr euch für sie? Was ist euch wichtig?
Mir ist wichtig, dass sie ihren Weg machen und das werden sie auch machen. Also sie sind gut getroffen und irgendetwas haben sie von mir auch noch, etwas Eigenbrötlerisches. Und ja, nein, sie machen den Weg schon.
Womit könnten sie sich wirklich ärgern und stressen?
Das wird schon schwierig, also ich bin mir alles gewöhnt. Ich bin selber auch, ich sage auch, wenn sie noch die Hälfte machen, was ich gemacht habe, bin ich erst schon zufrieden.
Zeitaffendranger, wenn ihr etwas hättet können mitnehmen von Russland daher, was es nicht gibt, was hättet ihr wollen importieren daher?
Oh, das ist jetzt noch schwierig. Ich hätte eigentlich gerne ein paar Leute mitgenommen. Ein paar Leute, die mir wirklich ans Herz gewachsen sind in dieser Zeit, die fast ein bisschen zur Familie gehört hat und die man jetzt halt sehr selten sieht. Aber nach wie vor.
Geht ihr noch manchmal auf Moskau?
Jetzt sind wir schon eine Weile nicht mehr gewesen. Also die Kinder wollten noch einmal gehen, nachdem wir zurückgekommen sind, weil sie plötzlich irgendwie das Gefühl hatten, immer wenn es irgendwie einen Krach gehabt oder irgendetwas nicht gut war, nein, sie sagten, zu Moskau war das nie so gewesen, oder? Und irgendwann habe ich gefunden, jetzt müssen wir diesen Mythos einfach töten.
Ja.
Dann sind wir einmal gefahren mit den grossen zwei. Die Kleinen haben wir dann daheim gelassen, haben wir dem Land nicht antun wollen. Und dann nachher haben sie dann einfach auch, wo sie schon ein bisschen älter waren, nochmal auf das Blick. Wobei, das war ganz herzig. Wir sind in unser altes Haus gekommen und sie reingekommen auf den Spielplatz. Und es war wirklich irgendwie wie im Film. Die Fenster sind aufgegangen und die Kinder haben rausgebrüllt. Nina und Lea sind zurückgekommen. Und sie sind rausgerannt, obwohl sie da ja eigentlich schon nicht mehr können miteinander reden, weil sie sehr schnell das Russisch vergessen haben. Aber, ja. Aber sie haben dann nachher gefunden, es sei wahrscheinlich unter dem Strich doch nicht schlecht gewesen, dass wir in die Schweiz gezögert sind.
Gut, das war es persönlich aus Schötz. Daniel Amrein, Zeitaffendranger, ganz herzlichen Dank, dass ihr da seid.
Das war die Radio-Talkshow persönlich gewesen, heute live aus dem ehemaligen Schlachthof in Schötz, Kanton Luzern. Gäste von Katharina Kilchenmann sind die Journalistin Zita Affentranger und der Beck Daniel Amrein gewesen. Technik Björn Müller und Adrian von Scarpadetti. Ihr könnt die Sendung noch einmal hören, heute Abend am Radio, wieder hier auf DRS1 nach den 10 Nachrichten. Oder aber ihr geht ins Internet, dort ist das persönlich auch gleich parat zum Nachhören oder abladen. Adresse drs1.ch unter persönlich. Und heute in der Woche, am nächsten Sonntag, da kommt es persönlich der direkt aus dem Theater am Hechtplatz in Zürich. Der Christian Zeugin begrüßt den TV-Köchin und Restaurantbesitzerin Meta Hildebrand und der Biolandwirt Marcel Lusti.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.